Wir sind im ersten Petrusbrief, im Kapitel 5, heute Morgen. Wir haben die letzten paar Wochen besprochen, wie wir als Christen leben können und leben sollen in schwierigen Zeiten. Heute wird Petrus oder Gott durch Petrus ein besonderes Wort richten an die geistlichen Leiter, an die Hirten. Und es ist sowieso eine herausfordernde Berufung, ist eine große Verantwortung. Hebräerbrief 13 wird uns gesagt, dass wir leider auch Rechenschaft geben werden müssen vor Gott für die Seelen derer, die ihnen anvertraut sind. Jakobus schreibt uns im Kapitel 3 seines Briefes, dass die, die lehren, ein schwereres Urteil empfangen werden. Ist herausfordernd. Wird auch oft mit schwierigen, unangenehmen Situationen konfrontiert, mit denen man dann umgehen muss und vermitteln muss zwischen Leuten, die streiten und Leute zurechtweisen. All diese Dinge, die nicht unbedingt viel Spaß machen. Ist auch kein Job, den du von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags machst und dann gehst du nach Hause und das war's. Nee, eigentlich hört nie auf. Ist nie zu Ende. Du hast die Last der Entscheidungen zu treffen als Leiter. Und ihr wisst, man kann nie alle glücklich machen. Also macht man sich nicht immer beliebt, zumindest nicht bei allen, wird einem nicht immer gedankt. Oft reden die Leute hinter deinem Rücken. Und dann ist der ganze geistliche Kampf da. Du stehst an vorderster Front, in der ersten Reihe, in der Schusslinie des Feindes. Und dann darüber hinaus, in Zeiten der Verfolgung, sind die Leiter normalerweise die Ersten, die dran glauben. Sind die Ersten, die durch das Feuer der Verfolgung gehen, wie der Petrus hier geschrieben hat. Im Kapitel 4, im Vers 17 hat er gesagt, das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Und die Leiter sind die Ersten. Es fängt an beim Haus Gottes und dann fängt es vor allem an bei den Leitern. Die sind die Ersten, die dieses Feuer spüren, die Ersten, die eingesperrt werden oder verfolgt werden. Das ist Realität. In vielen Ländern, in Untergrundgemeinden, haben oft viele wechselnde Pastoren. Warum? Weil einer nach dem anderen abgeführt wird. Und man kann sich fragen, was denn alles in der Welt treibt einen Menschen dazu, so einen Dienst anzunehmen, wenn das die Konsequenz ist. Werden wir auch noch drüber reden. Gott nimmt seine Leiter auch in besondere Zucht. Dieses Feuer, den wir gelesen haben, ist ja ein Feuer, was Gott zur Reinigung verwendet. Und Gott hält die, die in geistlicher Leidenschaft sind, oft an einer kürzeren Leine. Ich habe hier ein Zitat von einem Pastor, ich glaube es war ein Schotte, der vor 100 Jahren etwa gelebt hat, ein bisschen länger her. Und es gilt eigentlich auch für alle, die sich wünschen, von Gott gebraucht zu werden. Und er hat hier so einen Artikel geschrieben mit der Überschrift "Andere dürfen es vielleicht, du aber nicht". Und er schreibt, wenn Gott dich berufen hat, wirklich wie Jesus zu sein, dann wird er dich prüfen mit einem Leben der Kreuzigung und Demut und Ansprüche des Gehorsams an dich stellen, die es dir nicht erlauben werden, anderen Menschen nachzufolgen oder dich an anderen Christen zu messen. In vielerlei Weise wird es den Anschein haben, dass er anderen guten Leuten Dinge tun lässt, die er dir nicht erlauben wird. Andere mögen sich ihres eigenen Werkes rühmen dürfen, aber der Heilige Geist wird dir nicht erlauben, so etwas zu tun. Andere mögen dabei Erfolg haben dürfen, Geld zu verdienen oder ein Erbe zu erhalten, aber es ist wahrscheinlich, dass Gott dich arm halten wird, denn er will, dass du etwas Besseres hast als Gold. Vor allem eine hilflose Abhängigkeit von ihm, dass er das Vorrecht haben kann, deine Bedürfnisse Tag für Tag aus seinem unsichtbaren Schatz zu versorgen. Er mag zulassen, dass andere geehrt werden und dich verborgen halten in Unbekanntheit, weil er möchte, dass du eine besondere Frucht für seine kommende Herrlichkeit produzierst, die nur im Schatten wachsen kann. Er mag anderen erlauben, groß zu sein, aber dich wird er klein halten. Er mag anderen erlauben, ein großes Werk für ihn zu tun und die Anerkennung dafür zu bekommen. Aber er wird zulassen, dass du dich abmühst, ohne dass andere wissen, wie viel du tust. Und dann, um deine Werke kostbarer zu machen, wird der anderen die Anerkennung dafür bekommen lassen, für das Werk, das du getan hast. Und das wird deine Belohnungen 10-mal größer machen, wenn Jesus wiederkommt. Der Heilige Geist wird über dir wachen mit einer eifersüchtigen Liebe und dich für kleine Worte oder Gefühle zurechtweisen oder dafür, dass du deine Zeit verschwendest. Dinge, worüber sich andere Christen nie den Kopf zerbrechen. Also entscheide dich, dass Gott absolut souverän ist und das Recht hat zu tun, was er will mit denen, die ihm gehören. Er mag dir tausende Dinge nicht erklären. Wenn du dich ihm selbst als Sklaven verkaufst, wird er dich in eine eifersüchtige Liebe einwickeln und dir Segnungen geben, die es nur für die im inneren Kreis gibt. Finde dich für immer damit ab, dass du es direkt mit dem Heiligen Geist zu tun haben wirst und dass er das Recht hat, deine Zunge zu binden, deine Hände zu binden und deine Augen zu schließen in einer Art und Weise, wie er es nicht mit anderen zu tun scheint. Wenn du so von dem lebendigen Gott eingenommen bist, dass dich diese besondere, private, eifersüchtige Aufsicht und Leidenschaft des Heiligen Geistes in deinem Herzen erfreut und sie dir gefällt, dann wirst du den Vorhof des Himmels finden. Müssen wir eigentlich dreimal lesen, das ist sehr tief, was dieser Pastor schreibt. Aber als geistige Leiter sind wir berufen, auch als Vorbilder zu leben, auch als Vorbilder für all diese Dinge, die wir in den letzten Wochen studiert haben. Und geistige Leiter brauchen ganz besonders Ermutigung und Ermahnung und Hoffnung in schwierigen Zeiten. Also wird Petrus jetzt hier zu den Leitern sprechen und er schreibt im Kapitel 5, im Vers 1, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Er schreibt an die Ältesten, das war ein Begriff, der von den Leitern der Juden übernommen wurde, eigentlich die Leiter der Juden wurden Älteste genannt, wie ihr wisst, wenn ihr die Evangelien lest. Älter hier in dem Sinn vor allem von geistlicher Reife, älter im Glauben. Das werden oft wirklich die älteren Männer sein, die Jesus schon länger nachfolgen, die Väter im Glauben. Aber in dem Anforderungsprofil für Älteste im 1. Timotheus 3 und im Titusbrief finden wir keine Altersempfehlung oder Altersbegrenzung. Es geht da um Charakter, um geistliche Reife, um Männer, die Vorbilder sind. Das ist das Wesentliche, also älter in diesem Sinn. Paulus schreibt an den Timotheus, der selber eher ein junger Mann war, und er sagt, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Älteste in diesem Sinn. Es gibt noch ein anderes Wort, mit dem geistliche Leiter bezeichnet werden in der Bibel. Und das ist das Wort Aufseher. Das Wort für Älteste ist das Wort Episkopos, wenn ich das richtig ausspreche. Ja. Super, wenn man jemanden da hat, der die Sprache wirklich kann. Ich kann ein bisschen lesen, aber ich ziehe mir das aus Lexikons raus und kann nicht wirklich Griechisch reden. Ich bin kein Gelehrter. Episkopos, Aufseher. Skopos, sagt euch was, na, verstehen wir eigentlich alle. Mikroskop, ja, das hat was mit Schauen zu tun. Das Wort für Älteste ist das Wort Presbyteros. Unser Wort Presbyter kommt daher. Bedeutet so viel wie eben Ältester oder der Ältere in dem Sinn von Reife vor allem. Und dann haben wir den Episkopos, der Aufseher oder Hüter oder Schützer. Im Althochdeutschen wurden die Biskop genannt und unser Wort Bischof heute kommt daher. Der Ältere, der Reifere, das beschreibt den Charakter, den ein Leiter haben soll. Episkopos, der Aufseher, der Hüter, der Schützer, das beschreibt den Dienst. Er soll ein Hirte sein, wie wir heute in unserem Text auch sehen werden. Und das ist alles dasselbe. Die Ältesten, die Bischöfe, das waren die Pastoren, das spricht alles von denselben Personen, von den Männern, der Gruppe von Männern, die eine Ortsgemeinde leiten. Hat dann in der Kirchengeschichte unterschiedliche Bedeutungen bekommen, aber das war die biblische Bedeutung damals. Vers 2 sehen wir diesen Aufseherdienst. Nicht in der Elberfelder Übersetzung, aber wenn ihr eine Luther-Übersetzung habt, in der Elberfelder steht hier nur, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß und so weiter und so fort. Luther übersetzt es und sehet wohl zu. Oder die Schlachterübersetzung übersetzt es so, hütet die Herde Gottes bei euch, indem er nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Da ist dieses Wort Aufseher, Aufsicht üben. Wir haben hier das Bild eines Hirten, der über seine Herde wacht, der versucht sicherzustellen, dass all seine Schäfchen wohlauf sind, geistlich. Das griechische Wort für Hirte ist Poimen, das lateinische Wort ist Pastor, das ist das, was uns vertrauter ist. Pastor, ein Hirte. Im 1. Petrus 2, Vers 25 steht Folgendes, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Das ist unsere Tendenz. Das ist die Tendenz von Schafen, sich zu verlaufen. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Spricht hier von Jesus. Da sehen wir beide Worte, der Hirte und der Aufseher eurer Seelen. Im Vers 4 werden wir lesen, dass Jesus der Oberhirte ist. Pastoren, ist gleich die Aufseher, ist gleich die Bischöfe, ist gleich die Hirten, sind eigentlich seine Unterhirten, die sich ihm zur Verfügung stellen und in seinem Namen diesen Hirtendienst über das Wohl der Seelen von denen, die ihnen anvertraut sind, ausüben. Aber Jesus ist der Hirte. Und die Unterhirten sind nur Verwalter für ihn, üben diesen Dienst für ihn aus. Petrus schreibt hier im Vers 1, ich bin ein Mitältester mit euch. Ich sitze im selben Boot wie ihr Leiter. Ich bin ein Zeuge der Leiden des Christus. Er war ein Augenzeuge, hat gesehen, wie Jesus verprügelt wurde. Wahrscheinlich war er auch in der Gruppe, die von Ferne zugesehen hat, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber auch in einem anderen Sinn war Petrus Zeuge von den Leiden des Christus. Er hat die eigene Erfahrung gemacht, für Christus zu leiden. Er war auch ein Zeuge in diesem Sinn. Und vielleicht sagt er diesen Leitern, die er hier schreibt, auch, hey, ich schicke euch Leiter in Kleinasien nicht ins Feuer, sondern ich gehe mit. Ich bin ein Mitältester mit euch. Und ihr wisst, unter dieser Verfolgung unter Kaiser Nero ist Petrus selbst hingerichtet worden. Ich bin ein Mitältester, ich bin einer von euch, ich gehe mit euch durch das Feuer, das ihr durchmacht. Und ich bin auch ein Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Das ist unsere Hoffnung. Ich bin auch ein Erbe der Herrlichkeit, die Jesus uns bringen wird, wenn er wiederkommt. Und es gibt uns Perspektive in schweren Zeiten. Und das macht alles, was wir für Jesus erleben, wert. Und alle Herausforderungen in dem Dienst, die wir für Jesus in Kauf nehmen, das macht alles wert. Die Herrlichkeit, die er uns bringen wird. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Perspektive. Es wird alles in Herrlichkeit münden, es wird alles die Herrlichkeit vermehren, wenn wir Jesus dienen. Dann spricht Petrus jetzt hier über die Aufforderungen an Leiter, Anforderungen auch an Leiter, an Älteste. Und er fordert sie auf hier im Vers 2, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Also übt diesen Aufsichtsdienst über die Seelen aus. Petrus hat da ganz sicher an die Begebenheit in Johannes 21 gedacht, als Jesus, der auferstandene Jesus, den Jüngern erschienen ist und ihnen da am See Genezareth am Ufer ein Frühstück vorbereitet hat. Und dann hat Jesus den Petrus gefragt, Petrus, liebst du mich? Dreimal hat er ihn gefragt und Petrus hat geantwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus hat gesagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Ich bin sicher, dass Petrus das im Kopf hatte, wenn er hier schreibt, hüte die Herde Gottes, die bei euch ist. Und seht hier, dass Jesus dem Petrus gesagt hat, hüte meine Schafe. Er ist der Oberhirte, er ist der Eigentümer, die gehören ihm. Als geistliche Leiter sind wir Verwalter, wir sind Unterhirten, wir sind nicht Eigentümer der Herde. Das ist so wichtig. Als Leiter, als Hirte einer Gemeinde, einer Jugendgruppe, eines Hauskreises, als Hirte deiner Familie, ihr Ehemänner und Väter, das ist eure Berufung. Es ist nicht deine Gemeinde. Es ist nicht deine Jugendgruppe. Es ist nicht deine Familie in diesem Sinn. Sondern Jesus sagt, alle Christen gehören mir. Er ist der Eigentümer. Er ist der Oberhirte. Ihr seid Unterhirten, ihr seid Verwalter für die euch anvertraute Herde. Aber sie gehören ihm. Und es ist so wichtig, dass wir das im Kopf haben. Gottes Kinder gehören wirklich ihm. Das heißt, ich darf als Hirte nicht das machen, was ich will, sondern was er will. Das ist ein Dienst, den ich für ihn ausübe. Gott, wie willst du deinen Schafen dienen? Du bist der Herr, der Jesus. Wir müssen immer ihn fragen. Und das Zweite, wenn Jesus eines seiner Schafe weiterführt von meiner Herde, die mir anvertraut ist, in eine andere Herde, dann ist es okay. Es sind nicht meine Schafe, es ist nicht meine Herde, es ist seine Herde. Mein Job, dein Job als Leiter ist, dass du ein Diener der Herde bist. Das ist deine Aufgabe. Dazu werden wir später noch kommen. Also sei aufmerksam, und das kann uns allen passieren, sei aufmerksam, wenn du dich bei diesen Gedanken ertappst. Meins, meins, meins. Meine Gemeinde, meine Gruppe, mein Dienst. Und dieses mein, mein, mein ist ja so oft in Abgrenzung zu anderen. Es ist mein und nicht dein. Wenn du solche Gedanken im Kopf hast, kannst du dir sicher sein, dass der geistliche Kampf abgeht. Kannst du sicher sein, dass dein Fleisch hier sich meldet. Und was wir mit diesen mein, mein, mein Gedanken tun müssen, ist, wir müssen sie richten und unter den Gehorsam von Jesus Christus bringen, wie es im 2. Korintherbrief Kapitel 10 heißt. Das nicht weiterdenken. Sagen, hey, nee, das stimmt nicht, nicht meins, sondern seins. Es geht um dich, Jesus. Du sollst geehrt werden. Es ist deine Herde, nicht meine Herde. Das Problem ist, wenn du diese mein, mein, mein Gedanken laufen lässt, dann wirst du stolz und dann bist du irgendwann kein Diener mehr, sondern ein Herrscher, einer, der manipuliert, einer, der Spaltung hervorruft, weil es geht um mein, 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 es geht um mich. Ich baue mein kleines Reich, statt sein Reich zu bauen. Die Herde hüten, was gehört dazu? Ich möchte euch ein paar Texte vorlesen aus der Bibel, die Relevanz haben für Leiter im Reich Gottes. Ich lese euch zuerst vor die Worte des Apostels Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus in der Apostelgeschichte Kapitel 20. Wer mitlesen will, Apostelgeschichte 20, Abvers 27. Da sagt Paulus zu diesen Ältesten, diesen Gemeindeleitern in Ephesus: Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Oh, wie kostbar die Kinder Gottes sind. Jesus hat einen hohen Preis für sie bezahlt. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Das sind die Mein-Mein-Mein-Typen. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. So persönliche Dienst, den er hatte, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Dem gebrochenen Herzen über die Sünde, über das Leid, das sie sich selbst zufügen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. 2. Timotheus 4, Vers 2 schreibt Paulus an seinen Jünger Timotheus und er schreibt ihm: Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne. Und wie sollen wir das tun? Mit aller Langmut, das heißt Geduld und Lehre. Und dann eine Stelle aus dem Alten Testament, Hesekiel Kapitel 34, Abvers 1. Das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Die waren schlechte Vorbilder, kann auch von denen lernen. Jeder ist ein Vorbild, ne? Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Das Wort geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten: So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde aber weidet ihr nicht. Das waren Leiter, die sich bereichern wollten, die ihren Dienst eigentlich zu ihrem eigenen Wohl ausgeübt haben, um die Herde auszunehmen, um von der Herde zu profitieren, statt zu geben, zu nehmen. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt. So spricht der Herr. Vers 10. Siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und ich will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Das ist der Hirtendienst Jesu. Also einige Punkte, ich habe so 7 Punkte rausgezogen aus diesen Texten, was es bedeutet, eine Herde zu weiden. erstens, das Wichtigste ist, die Herde auf die Weide zu führen. Ne? Weil wenn Schafe nichts essen, dann verhungern sie. Die Herde nähern. Das tun wir, indem wir Gottes Wort lehren. Der Paulus hat gesagt, ich habe das ganze Wort Gottes euch gelehrt, den ganzen Ratschluss Gottes, ich habe nichts zurückgehalten. Und wir nehmen das sehr ernst. Egal, welche Gruppen wir haben in der Gemeinde, wir machen eine Betonung auf dem Wort Gottes. Geistliche Nahrung, das ist so wichtig. Das Zweite ist, wir lehren natürlich nicht nur durch das, was wir sagen, sondern vor allem auch durch unser Vorbild. Das werden wir hier im Vers 3 sehen, im 1. Petrus 5. Leider müssen Vorbilder sein. Wir wollen vorleben, was es heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Was es heißt, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Was es heißt, ihm zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein. Wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Wie man diesen geistlichen Kampf kämpft. Vorzuleben, was es heißt, zu dienen und ein dienendes Herz zu haben und so weiter und so fort. Leider im Reich Gottes leiden als Vorbilder, wie wir gleich noch sehen werden. Dritter Punkt ist zu beten. Lies die Briefe von Paulus. Schreibt ständig darüber, wie er betet für die Gemeinden, die er gegründet hat. Und wir sehen das in den Aposteln. Sie haben gesagt, das Wort Gottes zu lehren und das Gebet, das ist unsere Priorität. Und sie haben sich dann andere Männer gesucht, die verschiedene andere Dienste übernommen haben, damit sie diesen Dienst des Wortes und des Gebetes nicht vernachlässigen. Und dann als Viertes sehen wir Acht haben und beschützen. Auch das ist ein Dienst von geistlichen Hirten. Warnen vor Irrlehrern. Ich bin immer wieder erstaunt, wie leicht sich Christen von irgendwelchen neuen Lehren und neuen Praktiken begeistern lassen, die keinen Rückhalt in der Bibel haben. Und die Aufgabe der Hirten ist zu sagen, hey Schafe, nicht da, Gras nicht da, pfui, das ist giftig, das ist nicht gut, hier rüber, kommt hierher auf die Weide hier, das ist gut, das ist heil. Das Fünfte ist, die Verlorenen zu suchen, den Verlorenen nachzugehen, die sich verlaufen haben. Da spielt Gemeindezucht auch mit rein. Und sechstens, Timotheus sagt da, überführe, weise zurecht, ermahne, also weise sie auf den rechten Weg zurück, dieses Schaf, das sich verlaufen hat, wieder zurückbringen auf den heilen Weg. Und siebtens haben wir gelesen, dass wir die Schwachen stärken, die Kranken verbinden, die Kranken heilen, das Gebrochene verbinden, also trösten, ermutigen, Seelsorge. Ich denke, wenn wir diese Schriftstellen zusammennehmen, bekommen wir ein ganz gutes Bild von dem, was es heißt, für das geistliche Wohl einer Herde zu sorgen. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und ich denke, es ist schnell klar, dass einer allein da schnell an seine Grenzen kommt. Das ist eine Riesenaufgabe. Und es ist ja auch so, dass Gott uns nicht so als die eierlegenden Wollmilchsäue geschaffen hat. Nee, sondern einer ist ein besserer Lehrer, anderer ist der bessere Seelsorger oder der bessere Organisator. Und deswegen finden wir Hirten hier oder Älteste hier im Plural. Überall in der Bibel eigentlich. Das ist das Ideal. Das ist das biblische Modell, eine Gruppe von Männern, die gemeinsam die Gemeinde leiten und diesen Aufseherdienst, diesen Hirtendienst an den Schafen ausüben. Und es ist okay, dass einer der Hauptpastor ist, aber Leiterschaft als Team, diese Sorge um die Gemeinde als Team. Und es ist ein Gebet von mir. Ich bete zurzeit konkret dafür, für dieses nächste Jahr, dass Gott zumindest noch zwei Männer beruft, mitzuleiten, mitzutragen, mitzusorgen in unserer Gemeinde. Ich möchte euch einladen, mitzubeten, dass der Herr da Berufungen schenkt. Ich denke, es wäre wichtig, es wäre gut. diesen Dienst hier auch auf breitere Basis zu stellen, die Leiterschaft. Und er sagt ihnen hier, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Übt deinen Dienst aus, nicht weil irgendjemand Druck auf dich ausübt, weil dich irgendjemand manipuliert, wegen äußeren Zwängen, weil da irgendwie Erwartungen da sind von Leuten oder Familienerwartung, der Opa war Pastor und der Papa war Pastor und oh, jetzt ist die Erwartung, dass ich auch Pastor werde. Oder ich kenne einen Bruder, der war auf der Bibelschule und die waren so drauf gedrillt, dass sie Pastoren werden sollen, dass er auch irgendwo diesen Druck gefühlt hat, ein Pastorenamt anzunehmen, obwohl er eigentlich gar nicht wirklich die Berufung hatte oder die Begabung hatte. Und irgendwann ist ihm das bewusst geworden, ich übe das eigentlich nur aus, weil Druck auf mich ausgeübt wurde. Und es ist mir eher eine Last eigentlich, als hier ein Dienst, den der Herr mir aufs Herz gelegt hat, eine Freude, das, was mir entspricht. Und war dann so demütig und so schlau zu sagen, okay, das ist nicht mein Platz. Hat was anderes getan. Nicht aus äußerem Zwang, weil sie irgendjemand massiv so nahegelegt hat. Manche Menschen können nicht Nein sagen. Und tun dann Dinge, die ihnen nicht wirklich am Herzen liegen. Äußere Zwänge, manchmal sind so diese inneren Zwänge. Es gibt Menschen, die haben ständig ein schlechtes Gewissen aus irgendeinem Grund. Irgendwie dieses Gefühl, ich müsste mehr tun, mehr tun, mehr tun. Und dann, wenn sie was sehen, was niemand anderer tut, eine Not sehen, dann denken sie sich, ah, ich müsste das tun, ich sollte das tun. Aber wieder, es ist mehr eine Last eigentlich als eine Freude. Also freiwillig. Das gilt nicht nur für Leiter, sondern für jeden Dienst. Eigentlich freiwillig. Nicht aus Druck. Das ist der Grund, warum wir nicht Druck machen, versuchen Menschen in irgendwelche Dienste reinzupressen und zu überreden und mit Nachdruck dran zu gehen. Es soll freiwillig sein, es ist eine Berufung. 1. Timotheus 3, bevor Gott uns da diese Liste von Charaktereigenschaften gibt, die ein Leiter haben sollte, eigentlich eine Liste, die jeden Christen betrifft, das ist geistliche Reife, die wir da lesen. Da steht im Vers 1, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Seht ihr, das fängt im Herzen von demjenigen an, er trachtet danach, er begehrt es, da hat Gott gewirkt, da hat Gott eine Berufung ins Herz gelegt. Also freiwillig, nicht aus Zwang. Englische Übersetzung hat es so übersetzt, nicht weil du musst, sondern weil du willst. Und so, wenn es dir nicht am Herzen liegt, dann tu einen Dienst nicht. Weil wenn du es widerwillig tust, dann ehrst du erstens den Herrn nicht und zweitens wirst du irgendwann ausbrennen. Das soll keine Ausrede sein. Vielleicht gibt es die, die sagen, ah, klasse. Nee, nee. Wenn du keinen Bock hast, irgendwie zu dienen, dann bete, dass Gott dein Herz ändert. Weil letztes Mal haben wir gelernt, dass Gott jedem eine Gabe gegeben hat. Und die sind nicht für dich selbst da, sondern für andere. Jeder Christ ist berufen zu dienen. Aber in der Berufung, auf dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, das, was er in dein Herz reingelegt hat. Nicht, weil Menschen oder sonst du selber irgendwie Druck ausübst. Also das Erste ist nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Vielleicht können wir da auch drin sehen, dass wir Hirten oder alle, die dienen, eigentlich, wir sollen nicht faul sein. Dien nicht nur, wenn dir irgendjemand in den Hintern tritt, sondern sei eifrig, freiwillig, mit Freude vom Herzen. Das Zweite ist immer im Vers 2 weiter, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Und dann zweitens auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Zweitens nicht, weil du dich bereichern willst, weil du irgendwelche Vorteile haben willst. Tu es nicht für Geld. Jesus hat gesagt in Johannes 10, der Mietling, der nur angemietet ist, bezahlt wird, die Schafe zu hüten, der läuft weg, wenn es schwierig wird, wenn die Verfolgung kommt. Ist auch wichtig. Tu es nicht für Geld oder weil du sonst irgendwas dafür bekommst. Und manche Älteste sind Hauptamtliche, die bekommen ein Gehalt oder irgendwie werden auf sonst irgendeine Art und Weise von der Gemeinde versorgt. Andere tun es ehrenamtlich. Beide haben denselben Dienst, Ältestendienst. Das hier ist vor allem ein Wort an die Hauptamtlichen, die von dem geistlichen Dienst leben. Tu es nicht fürs Geld. Ein Gehalt oder sonst irgendwie eine Unterstützung, Missionsunterstützung vielleicht, ist ein Nebeneffekt. Das ist nicht die Motivation, warum du etwas tust. Ich sehe da bei uns nicht so die Gefahr. Wir leben als Gemeinde und als Vollzeitliche alle so von der Hand in den Mund. Aber tu es nicht für Geld. Mir widerstrebt es eigentlich. Ich kann nur für mich sprechen. Ich tue meinen Dienst nicht für Geld. Ich habe meinen Dienst getan, ein paar Jahre bevor ich irgendwas gekriegt habe von der Gemeinde. Und ich wäre weiter hier, wenn ihr mir einen Lebensunterhalt nicht bezahlen könnt oder wollt, was immer. Würde mir halt wieder irgendeinen Nebenjob suchen, um meine Familie zu erhalten. Aber mein Dienst soll nicht davon abhängig sein, was ich kriege. Und wenn wer weiß, vielleicht wird es auch so sein. Nächstes Jahr, Ende des Jahres, läuft unser Elterngeld aus. Mal sehen, wie Gott versorgen wird. Aber es ist nur der Grund, warum ich diene, was zu bekommen. Und klar, wenn du nebenbei arbeiten musst, hast du weniger Zeit und Energie für den Dienst. Aber Dienst ist nicht abhängig vom Gehalt oder von dem, was du kriegst. Kein Dienst. Wir reden jetzt nicht hier nur über den Aufseherdienst. Tu deinen Dienst nicht für Geld oder für irgendwas anderes, was du denkst, dass du davon bekommst, Anerkennung oder sonst was. Ist eine Berufung, ist kein Job. Das gilt für jeden von uns eigentlich, egal was du in deinem Leben tust. In dem Wort Beruf steckt eigentlich das Wort Berufung drin. Kolosserbrief sagt, alles was wir arbeiten, arbeiten wir als dem Herrn. Dass wir dafür ein Gehalt bekommen, ist ein schöner Nebeneffekt, aber das soll nicht unsere Motivation sein. Wir tun das für ihn. Und im 1. Timotheus 5 ermahnt der Paulus die Gemeinden, soweit es in ihrer Macht steht, die Hirten zu versorgen. Er sagt, er soll dem Arbeiter, dem Ochsen nicht das Maul verbinden. Das ist die Verantwortung der Gemeinschaft. Aber Gott ermahnt auch die Hirten, ein bescheidenes, genügsames Leben zu leben. Paulus sagt im 1. Timotheus 6, 8, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügsam sein. Ich glaube, ein geistlicher Leiter sollte nie irgendwas fordern. Manchmal kriege ich so E-Mails von irgendwelchen Typen, die dann so alle Calvary Chapels anschreiben. Oder ich habe auch schon gekriegt von nicht Calvary Chapel Leuten, die auf irgendeiner Bibelschule waren und dann einen Job suchen. Und die haben dann so sehr genaue Vorstellungen, wie viel sie verdienen wollen und welche Anforderungen sie haben, um uns zu segnen mit ihren wunderbaren Diensten. Und was ich mache mit diesen E-Mails, die wandern eigentlich sofort in den Müll. Weil mir zeigt das, das Herz da eigentlich an der falschen Stelle ist. Die sind nicht auf der Suche nach einem Dienst zu dienen, sondern eigentlich auf der Suche nach Einkommen, nach einem Job. Ich hatte dieselbe Einstellung, als ich anfangs das Programmteam für die Jesus Night geleitet habe. Da gab es Bands, die erstmal eine Riesenliste schicken von Vorbedingungen, was alles da sein muss, dass sie spielen, und ihre fetten Gagenvorstellungen, meistens sind das die, die einen besseren Namen haben, leider Gottes. So diese Bedingungen, wir spielen nur, wenn bla 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 bla, Und meine Reaktion war dasselbe, gleich in den Müll. Weil ich habe lieber die Bands, die gemailt haben und gesagt haben, hey, wir haben total ein Herz, Jugendlichen für Jesus zu erreichen und wir sind begeistert, Jesus zu dienen. Und hey, dürfen wir spielen? Die haben gar nicht von Geld geredet. Das ist, was ich sehen will. Wollen sehen, dass Jesus verherrlicht wird und nicht irgendeine Band. Menschen, die es nicht für Geld machen. Und natürlich haben wir denen gegeben im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wir tun es übrigens als Gemeinde auch, wenn wir Gastprediger haben oder Missionare. Aber es geht nicht um das, was wir kriegen können, wenn wir dienen. Nicht so dieser bedingter Dienst. Manche Leute gehen so an Dienste heran. Sagen, ja, Gott hat mir ein Herz für Lobpreis oder für Kinder gegeben und ich möchte gern mitarbeiten, aber nur wenn die und die und die und die Bedingungen erfüllt sind. Wenn mein Kinderdienstprogramm durchgezogen wird und bla 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 bla, dann arbeite ich mit. So bedingter Dienst. Das zeigt eigentlich, dass das Herz da nicht wirklich eine total korrekte Einstellung ist. Ja, Gott gibt Berufungen, aber er möchte auch, dass wir diese Berufung mit dem richtigen Herzen ausüben. Da ist noch zu viel Ich da drin. Und die Sache ist, die Leute brauchen Jesus und nicht dich. Die Kinder brauchen Jesus und nicht dich. Wir brauchen Jesus und nicht mehr von Markus. Oder wer immer Lobpreis leiten will. Es ist Dienst für den Herrn, Dienst an den anderen und nicht irgendwie eine Gelegenheit, um mein Programm durchzuziehen oder eine Position zu bekommen oder mich darzustellen oder was immer für Motivationen da sind, irgendein Einkommen zu bekommen. Das ist so wichtig, richtige Einstellung zu haben als Diener. Und am schönsten ist es, wenn die Leute einfach kommen und sagen, ich habe ein Herz für was, Gott hat mir was aufs Herz gelegt, für Kinder, für Jugendliche. Ich möchte einfach dienen. Hier bin ich, was kann ich tun? Ich persönlich habe noch nie Geld verlangt, wenn ich irgendwo eingeladen war zu predigen. Werde das auch nie tun. Meisten Gemeinden geben nachher irgendwo was. Das ist auch biblisch, das ist auch okay. Auch wir machen das. Aber manche geben nichts. Und das ist okay. Und es ist gut, wenn das ab und zu passiert, weil das prüft mein Herz. Ich will es für Jesus tun. Ich habe den Eindruck, ich würde Jesus verunehren, wenn ich ein Preisschild auf meinen Dienst hängen würde. Hey, ich tue es für ihn und er ist fähig zu versorgen. Und er hat es immer getan und er wird es immer tun. Er ist treu. Und ich könnte noch viel reden zu dem Thema. Ich meine, ihr könnt euch selbst ausmalen im Licht von dieser Bibelstelle, was von diesen Wohlstands-Evangeliumspredigern zu halten ist, die Menschen ständig manipulieren, ihnen irgendwie Geld zu schicken. Schick mir dein Geld, damit du gesegnet wirst. Und dann fahren sie mit diesem Geld im Cadillac rum und wohnen in fetten Villen und chatten im eigenen Chat um die Welt. Während die Menschen, denen sie das Geld aus der Tasche gezogen haben, einfaches Leben leben. Ich finde es besonders krank, wenn diese Leute dann ihre große Evangelisation in Afrika machen, wo die Leute wirklich nichts haben, bildet euch ein eigenes Urteil. Für mich ist das immer eine Warnlampe, wenn ein Dienst oder ein Prediger viel über Geld redet. Gib, 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 mir vor allem. Und ja, wir sollen alle geben, das ist ganz klar. Ich bin ein Fan davon, dass wir Christen ein einfaches Leben leben, ganz bewusst, um mehr geben zu können. Aber wir geben nicht, damit irgendein Pastor oder irgendjemand, der sich Diener nennt, des Herrn, dass er ein luxuriöses Leben leben kann, sondern wir geben eigentlich, weil wir Menschen für Jesus erreichen wollen und weil wir Gutes tun wollen. Und ich persönlich prüfe immer sehr genau, bevor ich einem Dienst gebe, was die wirklich machen mit dem Geld, was ich gebe. Also erste Warnung ist hier vor Habsucht. Und dann haben wir noch eine zweite Warnung, das ist eine Warnung vor Stolz. oder vielleicht ist es der dritte Punkt in diesen Versen, wie wir die Herde hüten sollen, nämlich in Demut. Vers 3. Nicht als sie da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Also leider, wir sollen Vorbilder sein und nicht Herrscher sein. Und übrigens all diese Prinzipien über Leiterschaft, das ist genauso anwendbar, nicht nur für Gemeindeleiter, sondern für Chefs, Leiter von Untergebenen, für Väter und Ehemänner, Familienleiter. Ihr könnt es ruhig auch in dem Sinn anwenden. Wir sind berufen als Leiter, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, Vorbilder zu sein und nicht zu herrschen. Wir sind Diener und nicht welche, denen gedient werden soll. Das hat Jesus uns gesagt, oder in seinem Reich bedeutet Leiden, dienen. Markus 9, Vers 35, er rief die 12 und er spricht zu ihnen, hier, das sind die Apostel, die 12, und er sagt, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Das bedeutet Leiden, zu dienen, dienendes Herz zu haben. Schafe kann man nicht treiben, so wie man Kühe vor sich her treibt. Schafe kann man nur leiten. Der Hirte geht voran, der geht nicht hinten mit dem Stock und treibt die Viecher an, sondern er geht voran und dann folgen sie ihm nach, weil sie ihn kennen. Meine Schafe kennen meine Stimme, sagt Jesus. Der Unterschied zwischen Treiben und Leiten ist, das eine ist zu sagen, ihr geht, das andere ist, hey, kommt, lasst uns gehen und ich gehe voran. Also als Leiter, wenn du willst, dass deine Schäfchen dem Herrn vertrauen, dann musst du dem Herrn vertrauen. Wenn du möchtest, dass sie dienen, musst du dienen. Wenn du möchtest, dass sie geben, musst du geben. Wenn du möchtest, dass sie die gute Nachricht weitererzählen, musst du einer sein, der die gute Nachricht weitererzählt. Und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch alle an der Stelle fragen, wenn alle so dienen würden oder geben würden oder evangelisieren würden in der Calvary Chapel, wie würde unsere Gemeinde ausschauen, wenn alle so das tun würden, wie du es tust? Das ist ein guter Maßstab, was für ein Vorbild du bist. Wie gesagt, jeder ist ein Vorbild, ne? Gutes oder ein schlechtes. Was heißt vorangehen, Vorbild sein? Im 1. Timotheus 4 schreibt Paulus an Timotheus, dass seine Fortschritte allen offenbar sein sollen. Wir sollen als Leiter ständig am Wachsen sein. In unseren Gaben, geistlich, in unserer Beziehung mit Jesus, in unserer Leidenschaft. Das ist eine Herausforderung. Aber du leitest durch Lehren, durch Vorbild, durch Ermutigung und nicht durch Drohen oder Manipulation oder dass du irgendwie autoritär Druck ausübst oder Machtpolitik, Machtspielchen. Das ist so hässlich, wenn das im Reich Gottes passiert. Das ist, wie die Welt funktioniert. Das ist hässlich im Reich Gottes. Ich finde das abstoßend. Dieses arrogante Machtgehabe. Das verunehrt Gott. Und Gott warnt leider hier davor, stolz zu werden. Dass sie anfangen zu denken, oh, ich bin wer. Wir sind besser als die Schafe, wir stehen über denen irgendwie, überheblich. Wir erwarten, dass die mir dienen, statt dass ich ihnen diene. Wenn das deine Erwartung ist, ist völlig falsch. Völlig falsch. Wir sind nicht über den Schafen, wenn wir es richtig verstehen. Wir sind eigentlich unter ihnen, mit Jesus, mit dem Handtuch in der Hand, unterm Tisch. Das ist unser Platz. Unsere Frage sollte sein, wie können wir dienen? Wie können wir uns aufopfern? Wie können wir die Menschen, die Jesus uns anvertraut hat, die Jesus als geheiligt darstellen? Das war das, was Paulus gesagt hat. Das war sein Ziel in seinem Dienst. 2. Korinther 1, Vers 24 schreibt Paulus, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Darum geht's. Ältester, 1. Timotheus 3, Vers 6, soll nicht ein Neubekehrter sein. Das ist eine der Anforderungen. Einer, der nicht weiß, wie Leidenschaft im Reich Gottes funktioniert. Anders als in der Welt, der noch weltlich geprägt ist oder nur die Welt kennt. Und sagt, damit er sich nicht aufbläht und im Gericht des Teufels verfalle. Das Problem, Stolz bringt dich geistlich um. Das war die Ursünde von Satan. Und bevor Gott einen Menschen wirklich gebrauchen kann, muss er diesen Stolz und diese Selbstgenügsamkeit und diese Unabhängigkeit und diese Selbstsucht und diesen Wunsch, groß zu sein und im Mittelpunkt zu stehen, das muss gebrochen werden. Das muss alles ans Kreuz. Das ist geistliche Unreife. Das ehrt Gott nicht und es disqualifiziert dich eigentlich als Leiter. Vers 5 sehen wir, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Er möchte, dass wir dienende Herzen haben. So wie Johannes der Täufer gesagt hat, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Dass wir einer den anderen höher achten als uns selbst. Philipperbrief Kapitel 2. Zum Abschluss, warum sollte irgendjemand den Wunsch haben, so einen Dienst zu tun? Wenn das die Anforderung ist, wenn das ist, was es erfordert, wenn das die Herausforderungen sind, wenn es so viel mit Selbstverleugnung zu tun hat, warum sollte jemand es tun wollen? Vers 4 gibt uns die Antwort. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Antwort ist, weil wir sind alle auf dem Weg in den Himmel und der Herr wird uns belohnen für das, was wir für ihn getan haben. Und es scheint hier, dass es eine besondere Belohnung gibt für treue Leiter, diesen Siegeskranz der Herrlichkeit, was immer das ist. Das sehen wir nur hier, in dieser Stelle. Also das gibt uns Leitern Vision und Motivation und Hoffnung und wird uns helfen, treu zu sein, auch in schwierigen Zeiten. Schnell noch Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, wir den Ältesten im Glauben. Folgt euren Leitern, lasst euch leiden. Ist auch nicht selbstverständlich heutzutage, ist gegen den Zeitgeist, mir irgendwas sagen zu lassen. Lasst euch leiden. Lasst Leiter in euer Leben sprechen, nehmt auch mal Korrektur an. Folgt denen und vertraut denen, auch wenn ihr selbst vielleicht mal eine andere Entscheidung getroffen habt. Hätte da irgendeinen Punkt. Solange es nicht gegen Gottes Wort ist, was sie entscheiden, geh mit. Es ist eine Lebensschule, dass wir Unterordnung lernen. Und Gott schenkt uns solche Situationen, damit wir wachsen können. Also ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen. Aber gibt er Gnade. Es gilt für alle. Alle umkleidet euch mit Demut. Und als wir im Kapitel 2 über Unterordnung gesprochen haben, haben wir auch gesagt, dass Unterordnung bedeutet auch eine Einstellung von Wertschätzung zu haben, von Respekt, der Liebe zu haben. Schätzt du deine Leiter, die Ältesten, deinen Ehemann, den Papa, den Chef? Bist du dankbar für sie? Betest du für sie? Umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Hey, nicht ich selbst bin so wichtig, sondern die anderen sind wichtig. Das ist, was Demut ist. Und Petrus selber ist demütig, wie wir im Vers 1 gesehen haben. Er hat nicht gesagt, hey, ich bin der Papst. Er hat nicht mal gesagt, ich bin ein Apostel, ich bin ein Herrscher. Nee, ich bin kein Herrscher, ich bin ein Diener, ich bin ein Mitältester mit euch. Und ich meine, Petrus war wer? Im Reich Gottes. Aber er ist demütig. Er sagt, hey, ihr Gemeindeleiter in Kleinasien, ich bin einfach ein Mitältester mit euch. Das, was ich bin einer von euch. Und wir alle sind Schafe von Jesus. Und der Grund, warum wir demütig sein wollen, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Was möchtest du erleben? Widerstand von Gott oder Gnade von Gott in deinem Leben? Für deinen Dienst, für deine Familie, Jakobus 4, Vers 10 sagt uns, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und wenn wir umblättern im Vers 6, wird uns Petrus sagen, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Zu seiner perfekten Zeit, wenn du bereit bist. Er ist der, der Berufungen schenkt und der Leiter einsetzt und absetzt. Und hey, was immer er tun will, soll okay sein für uns. Amen. Also lasst uns mit dieser Einstellung leben, in der demütigen Einstellung. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du offen und ehrlich mit uns redest und wirklich Dinge ansprichst, die Herausforderungen sind für uns. Und Vater, ich möchte Danke sagen für die Männer, die in irgendeiner Art und Weise Hirtendienst übernommen haben in unserer Gemeinde. Und Vater, wir brauchen Hirten. Ich möchte beten, Vater, dass du noch mehr in diese Berufung berufst, Herr, damit wir gemeinsam vorangehen können und dass wir weiter wachsen können. Und Vater, halt uns alle in dieser demütigen, dienenden Einstellung, dass wir auf die anderen schauen, nicht auf uns selbst schauen mit allem, was wir tun. Und alles zu deiner Ehre, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.